Herzlich willkommen zur 637. Ausgabe des Textilvergehen-Podcasts. Ich begrüße Nadine.
Hallo.
Und nicht ganz so weit entfernt von mir, Hans-Martin. Hallo.
Hallo.
Wie geht's euch, nachdem wir jetzt das Gegenstück zu der erfolgreichen englischen Woche hinter uns haben, das unerfolgreiche Wochenende gegen Leverkusen und Stuttgart?
Ich bin gerade wieder aufgetaut, aber es war nicht Stuttgart, das war Dortmund.
Da, siehst du. Ich mit meiner Fußballfachkompetenz, ich habe die Spiele verwechselt. Ja, Dortmund, natürlich. Leverkusen und Dortmund, nicht Leverkusen und Stuttgart. Ja, aber ja, trotzdem die gleiche Ruhrpott. Frage, wie geht's euch?
Ja, Ruhrpott bleibt Ruhrpott.
Genau, Stuttgart, eindeutig Ruhrpott.
Ja, gerade wieder aufgetaut, ne? Mhm. War frisch.
War sehr frisch heute, ja. Ich habe auch eine schöne Erkältung mitgebracht. Ich habe schon überlegt, wie viel ich euch heute reden lasse und ich einfach die Klappe halte. Also das heißt, wenn meine Stimme irgendwann demnächst weg ist, daran liegt's. Nicht an der Enttäuschung.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall.
Ja, der Winter. Ja, wollen wir es einfach kurz und schmerzlos der Reihenfolge nach machen, wie die Spiele passiert sind. Und danach können wir noch ein bisschen austrudeln und über das 60-jährige Geburtstagsjubiläum von Union reden, was ja auch letzte Woche war, was wir im letzten Podcast schon erwähnt hatten.
Ja, können wir so machen.
Ja, habt ihr denn das Spiel der Frauen gesehen?
Ja.
Im Stadion.
Sehr gut.
Zwei Tage hintereinander.
Dann also in der kalten Försterei.
Zwei Tage hintereinander war echt ein Härtetest, muss ich
das
sagen.
Das stimmt, ja. Das ist, und dann auch noch mit, naja,
ja, genau.
Ja. Dann erzählt mir doch mal, wie lief's? Wie war's? Waren viele Leute da? Ihr kennt den Spaß.
Ja, wenn Hans-Martin nicht will, beginne ich. Erstmal gab es ja so einen 14-minütigen Support-Boykott, den die komplette Erstliga-Fanszene sozusagen beschlossen hat, was jetzt natürlich vielleicht bei den kleineren Fanszenen jetzt nicht ganz so auffällt, aber die haben diesen 14-minütigen Support-Boykott beschlossen, um gegen Montagsspiele zu demonstrieren, weil das jetzt in der Rechtevergabe wieder so ein Thema sein wird. Mhm. Und ich finde es ja bei den Frauen fast nochmal wichtiger als bei den Männern, dass man diese Montagsspiele stoppt, schon allein, weil die Hälfte ja irgendwie noch einen Job hat, dem sie nachgehen müssen und da ja einfach noch viel mehr dranhängt, sage ich mal, als nur in Anführungsstrichen die Fans, die dann irgendwie zusehen müssen, dass sie da hinkommen, wenn sie wollen. Und sondern halt, dass ja auch für die Spielerin einfach total blöde ist, wenn die da auf Montagabend irgendwo noch spielen müssen auswärts und dann irgendwie da auch wieder ihren Chef bitten müssen, dass sie freigestellt werden von der Arbeit. Deswegen absolut wichtig und richtig, dass man da irgendwie gleich mal versucht, dem Ganzen entgegenzusteuern.
Mal nochmal für Menschen wie mich, die gerade ein bisschen auf dem Schlauch stehen, warum 14 Minuten hat das Bewandtnis?
14 Bundesligisten.
Ah, genau. Okay, gut.
Ja,
ja und 12 ist, machen halt die Männer, das ist ja langweilig.
Und okay. Ich finde es tatsächlich jetzt, glaube ich, gar nicht so, also diese Initiative dazu, die ist jetzt gar nicht, hatte gar nicht so viel Zeit und ich finde es schon ziemlich cool und bemerkenswert, dass sie von allen Vereinen auch Fanszenen dazu bewegen konnten, mitzumachen. Das ist schon ganz cool.
Schade war, dass das bei uns irgendwie im Stadion noch nicht so ganz schnell die Runde machen konnte, dass da einige nicht ganz so informiert waren, die dann irgendwie anfingen.
Keine Flyer?
Nee.
Doch. Also ging ja,
okay, dann sorry, die kamen bei mir nicht an, weil ich das über den digitalen Weg bekommen habe. Aber irgendwie kam es halt irgendwie nicht bei allen an, was dann auch dafür sorgte, dass dann so der ein oder andere Gesang schon begann in der Zeit. Blödesten war dann wirklich, dass irgendwie bei 13 Minuten 30 ein Fangesang gestartet wurde und ich dachte mir so, ach Leute, kommt, eine halbe Minute schafft das noch, die Klappe zu halten. Vor allem, weil parallel dann zu hören war, wie sie an der Mittellinie halt runtergezählt haben von 10 Sekunden, aber halt irgendwo woanders der Fangesang war und man dachte sich so, ach scheiße, ist halt ärgerlich irgendwie, wenn nicht alle davon irgendwie Wind bekommen sozusagen.
Aber es wurden Flyer verteilt von Leuten von Grenzenlos Eisern, also okay. Zumindest da, wo ich hoch bin. Und ich bin davon ausgegangen, dass es überall war, aber ich habe auch genug Leute um mich rum gesehen, die das nicht mitgekriegt hatten tatsächlich. Also,
dann war ich wahrscheinlich zu früh im Stadion.
Und die Gesänge, die hörten ja dann, also als es am Anfang so ein bisschen anfing, denn, da gab es ja offensichtlich dann Kommunikation und es hörte dann auf. Und der letzten Gesang, den in der 13 noch was Minute, der war nicht laut genug, dass er über die sich an der Mittellinie ja sammelnden aktivere Szene sozusagen bis zu mir gedrungen ist. Also insofern,
okay.
Es ist nicht perfekt gelaufen, aber insgesamt war es, glaube ich, schon klar, der Effekt dürfte da gewesen sein.
Ja, für die Zuschauer. Ich weiß ja nicht, ob Liz da irgendwie was durchgesagt hätte. Das wäre vielleicht dann nochmal eine Idee, dass man irgendwie nur kurz so ein, denk dran, 14 Minuten Stimmungsboykott irgendwie vielleicht vorher nochmal raushaut, so kurz und knapp. Aber wie gesagt, alles cool, wenn da auch Flyer verteilt wurden, dann wäre eigentlich die Chance da gewesen, dass das irgendwie jeder mitbekommt.
Ja.
Okay. Dann, wenn die 14 Minuten, warte mal, ich muss mal gucken. Ja, wir haben ja, das Spiel war ja über, zumindest ich habe es nur am Live-Ticker mitverfolgt, muss ich dazu sagen. War ja über lange Zeit.
Hört langsam, Robi.
Ja, ja, ist immerhin, ne? Immerhin am Live-Ticker.
Ja, nein, ich finde es total gut.
War ja zumindest, also ich habe ja, muss ja dazu sagen, immer noch den Eindruck der Männer, ne, wo ich dann immer denke, was sind gute Mannschaften, was sind schlechte Mannschaften. Deswegen kann ich das immer nicht so gut einschätzen, wie gut eigentlich so eine 1-0-Führung, solange wie sie dann war, gegen Leverkusen ist in der Frauenfußball-Bundesliga.
1-0-Führung erstmal immer gut.
Ja, gut, okay. Aber ich meine, ne, es gibt ja Gegner, wo du sagst, ja, okay, natürlich führen wir gegen die 1-0. Oder es gibt Gegner, wo man sagt, oh krass, wir führen 1-0.
Oh, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch noch nicht völlig, also auch mein erstes Jahr, erste Frauenbundesliga, deswegen bin ich auch noch nicht so sicher in der Einschätzung der Mannschaftsstärken. Leverkusen im Hinspiel, da fing es ja an mit einer wirklich ganz schlimmer Anfangsphase, die uns dann letztendlich das Spiel auch versaut hat. Aber die sind, glaube ich, schon auch so mindestens gehobene Mittelklasse in der Liga, oder, Nadi?
Die sind auf Platz 5 mit 25 Punkten, 10 Punkte mehr als wir haben. Mhm. Das, also die sind schon keine Gurkentruppe.
Gut, das würde ich in der Liga jetzt auch nicht erwarten, aber ne?
Genau, also das ist schon, dass wir 1-0 geführt haben, ist schon super. Dass wir es auch noch ein bisschen halten konnten, ja. Es ist halt hinten raus am Ende ärgerlich, wenn man halt irgendwie sieht, wie wir das Ding verloren haben und dass wir es in Überzahl verloren haben. Mhm. Das muss man halt ganz klar sagen. Aber generell sich so gut gegen Leverkusen erstmal zu behaupten, ist auch schon in Ordnung. Und das hat Dina nach dem Spiel auch in den Interviews gesagt. Ne? Man darf halt nicht vergessen, wir sind im ersten Bundesliga-Jahr und das ist einfach, das war einfach Bayer Leverkusen.
Also würde ich auch so sehen, man darf andererseits auch nicht vergessen, dass Leverkusen auch einige Situationen hatte, in denen es sehr gefährlich wurden auch Sachen auch von der Linie noch von Feldspielerinnen geklärt. Und also das war schon, es war jetzt nicht unverdient, die Führung, aber es war jetzt auch, war schon ein enges Spiel. Ne? Also aber sah insgesamt für mich zumindest erste Halbzeit und große und schon Teile der zweiten Halbzeit auch schon gut aus und besser als in den letzten Spielen der Rückrunde, die aber ja auch durch die Rahmenbedingungen sicherlich geprägt waren. Und dann wurde es halt ein bisschen absurd, leider Gottes. Im Grunde, also es ist viel ein wenig, also ob das, sagen wir mal so, es gibt eine Korrelation zumindest. In der 68. Minute gab es dann halt Gelb-Rot für Leverkusen. Dann haben die unmittelbar danach einen Doppelwechsel gemacht und das hat mich ein bisschen gewundert, weil die, oh Gott, wo habe ich es denn jetzt hier? Das Spiel. Die Innenverteidigerin von denen namens Turani, die hat mir extrem gut gefallen. Die hat gegen Eileen Campbell, also die hat die völlig aus dem Spiel genommen in vielen Situationen. Und die ist rausgegangen und das hatte mich total gewundert und trotzdem wurde Leverkusen dann besser, beziehungsweise wir deutlich schlechter. Und das erinnerte mich dann wiederum wirklich so an die schlechtesten Phasen in den Spielen der Hinrunde mit so völlig unbedrängten Fehlpässen, mit, also als ob irgendwie ein Schalter umgelegt worden wäre, teilweise. Mhm. Oder Nadi, wie hast du das gesehen?
Tja, ich stimme dir absolut zu. Also, ja, nee, das ist ja wirklich so, man hat irgendwie am Anfang so ziemlich viel Gutes gesehen, aber dann wie du halt gesagt hast, hinten raus dachte man sich so, ja, jetzt wieder die alte Leier. Also ich weiß, ich finde es auch irgendwie ein bisschen schade, dass Anna Weiß raus ist zur Halbzeit schon.
Die war, glaube ich, verletzt, oder?
Ja, vermutlich, weil ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, Anna Weiß auszuwechseln zur Halbzeit. Weil ich finde, die macht ihre Rolle dahin, oder die spielt ihre Rolle da so verdammt gut hinten, das ist eine richtige Bank geworden für uns. Weiß ich nicht, ob so ein bisschen mit daran lag, weil auch das war irgendwie generell so ein bisschen, wir kamen wieder aus der Halbzeit raus und keine Ahnung, was in der Halbzeit so in der Kabine los war, aber irgendwie waren wir gefühlt in der zweiten Halbzeit wieder nicht so ganz da wie in der ersten.
Und ich fand das ein bisschen seltsam, den Wechsel auch tatsächlich, weil wir hatten ja mit Fatma Şaka eine gelernte Rechtsverteidigerin auf der Bank. Aber für Anna Weiß kam dann Hanna Oerlings, die ist dann nach links vorne gegangen, dafür ist Dina Orschmann nach rechts vorne gewechselt und Antonia Halberkamps, die eigentlich mal als Stürmerin kam, hat dann Rechtsverteidigerin gespielt und hatte mit ihrer Rolle ja auch durchaus, jedenfalls zum Ende, also je länger das Spiel dauerte, auch durchaus Probleme. Das war, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie fit Fatma Şaka wieder ist nach der wirklich langen, oder es scheinen ja mehrere gewesen zu sein, nach der langen Verletzungspause. Das war so ein bisschen okay. Aber ja, da kennt man halt die Gründe jetzt auch nicht so genau.
Ja, ich kann es dir auch nicht sagen.
Ja, lief dann noch 10 Minuten weiter bis nach der gelb-roten Karte. Dann gab es einen Freistoß aus, was werden das gewesen sein? So 20 Zentimeter.
Grob 20 Zentimeter.
Grob 20 Zentimeter, 20 Meter circa, so relativ zentral, halblinke Position. Und das war, also das Vanessa Fudala für Leverkusen eben so eine Art Lebensversicherung ist, hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Und dass sie auch gute Freistöße schießt auch. Und das war trotzdem ein bisschen seltsam, weil die Mauer stand halt aus Torhüterin-Sicht, hat die rechte Hälfte des Tores abgedeckt, aber Karabösel blieb trotzdem sehr mittig stehen. Und die Leverkusenerinnen, die sozusagen dann im Anschluss an die Mauer die restliche Hälfte des Tores standen, haben ihr die Sicht genommen. Aber sie hat im Grunde sie hat sich nicht in eine Torwartecke gestellt und genau in diese Torwartecke kam dann der Ball, den sie sicherlich auch spät stand. Aber aus meiner Sicht war sie auch völlig falsch positioniert, ehrlich gesagt.
Ja, das war irgendwie ein bisschen kurios. So, wenn man sich das nochmal anguckt, denkt man sich so, aber warum bleibst du denn in der Mitte stehen? Nimm doch bitte die andere Ecke, die nicht durch die Mauer abgedeckt wird.
Also ich zumindest denke,
in meiner laienhaften Sicht.
Genau, so denke ich mir das halt auch. Also ja, es ist ja auch zuerst die andere Spielerin angelaufen. Also ja, klar gab es noch diese Täuschung, aber das gehört ja auch bitte zum Handwerk dazu, dass das sowas passiert. Und ich glaube, sie hat den Ball halt wirklich null gesehen, und aber trotzdem stand sie schlecht. Ist jetzt auch fraglich, ob der Ball nicht trotzdem reingegangen wäre, wenn sie besser gestanden hätte, aber das sah schon irgendwie sehr unnötig aus irgendwie, oder ja, ungünstig.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Nadi, aber bei mir war dann dadurch, dass, also auch das, was ich vorhin beschrieben habe, diese Unkonzentriertheiten, ich habe in dem Moment den Gedanken gehabt, also die machen noch eher das 2-1, als dass wir hier noch einen Sieg einholen. Also das war für mich ein totaler, ich habe es nicht ausgesprochen.
Ja, weißt du, wenn du so negativ denkst, dann ist das kein Wunder, ja, dass das nichts wird. Bist du für ein Unioner?
Du bist ja immerhin auf Toilette gegangen rechtzeitig. Ja,
natürlich. Nadine hat ihr wenigstens getan, ja. Und
ich habe mein Soll getan, ja.
Geunkt.
Ja, und ich habe den Momentum-Shift herbeigedacht.
Weißt du, wenn die Dame sich mal so reinhängen würde wie ich, ja, dann würde Frauen Meister werden.
Tja.
Ja, und ungünstigerweise hatte ich dann damit recht.
Ja.
Das war so, ja, und das, ach ja, war halt auch wieder so eine Verkettung von komischen, also von vielen nicht so richtig guten Aktionen, nicht in die Zweikämpfe gekommen und dann eine gute Hereingabe und die schon genannte Antonia Halberkamps hat ihre Gegenspielerin nicht richtig im Blick und 90 plus 2 und dann war irgendwie auch so mausetot, also hätte sie auch direkt abpfeifen können. Dann niemand hat gedacht, dass noch irgendwas passiert in dem Spiel, obwohl es, glaube ich, 5 Minuten Nachspielzeit gab oder so, aber es war irgendwie, sehr ärgerlich, weil nach einem guten Beginn mit vielen guten Dingen das doch irgendwie wieder ein Rückfall in nicht so gute Zeiten war. Das gehört aufgearbeitet. Irgendwie. Rasenfunk Max hat ja auf Blue Sky dazu geschrieben, dass er, und das hat er, glaube ich, schon in der Hinrunde immer mal erwähnt, auch, dass es sein Eindruck ist, dass Union ein Fitnessproblem habe. Was ja quasi gegen alles steht, was man so kulturell mit Union verbindet. Und was mich andererseits auch irgendwie wundern würde, wenn es das wäre, weil das ja etwas ist, was man adressieren kann, eigentlich zumindest in der Winterpause.
Aber es waren ja jetzt auch relativ viele verletzt, ne? Wir haben ja das erste Mal jetzt wieder eine komplette Mannschaft im Training gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe vorher.
Genau, sie konnte 11 gegen 11 spielen.
Genau. Da war ja vielleicht dann auch noch der sagen wir mal, das Fitnesslevel noch nicht bei allen wieder 100%. Ne? Das ist ja auch, dauert ja eine Weile, bis man sich da wieder rangearbeitet hat, je nachdem,
ja,
was die Verletzung war. Aber ja, normalerweise hört man das anders, ne? Das stimmt schon.
Ja. Gut, und die anderen Spielerinnen mussten eben, also die nicht verletzt waren, mussten halt auch dauernd spielen in der Zeit, als teilweise nur, weiß ich nicht, 4, 5 Spielerinnen auf der Ersatzbank saßen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht genau, es ist halt ja schwer einzuschätzen. Ich hoffe, beziehungsweise gehe auch davon aus, dass die Verantwortlichen, wenn es denn so wäre, das erkennen und daran arbeiten, aber das ist natürlich was dir die Restsaison nochmal ordentlich schwer machen kann, ne? Wenn es so wäre und bliebe.
Mhm. Aber würdest du denn, oder würdet ihr denn das auch so sehen? Also ich meine, nur weil das jetzt Rasenfunk Max sagt, nicht, dass der keine Ahnung hat, aber ist ja erstmal nur eine Stimme. Also würdet ihr das auch so sehen, jetzt nachdem ihr das Spiel gesehen habt? Oder ist das eher was man mal gucken muss, ob das wirklich so passt oder ob das wirklich so ist, die nächsten Spiele?
Ja, ich glaube, ich würde da erstmal ein bisschen nochmal gucken, wie sich das entwickelt, eben aufgrund der ganzen Verletzungen. Also wir hatten, wenn man überlegt, wir hatten in der Hinrunde irgendwie 5 Leute auf der Bank zu sitzen, davon teilweise 2 Torhüterinnen und 2 aus dem Nachwuchs. Ist jetzt nicht so richtig viel. Wenn man Freitag auf die Bank geguckt hat, hat man sich ein bisschen erschrocken, seit wann da so viele Menschen stehen dürfen. Ja,
haben die denn alle Innenraumkarten?
Ja, genau so. Haben die alle Arbeitskarten? Sind das die Greenkeeper oder wer ist das, wer jetzt noch so mitsteht? Und Eileen hatte ja bei der 60-Jahr-Feier gesagt, irgendwie, die haben vormittags haben an dem Tag mit 23 Spielerinnen trainiert. Jo, Heidewitzka, ne? Also so viel waren ja vorher nicht mal beim Spiel anwesend. Deswegen würde ich da erstmal gucken, dass alle wieder so ein bisschen ins Fitnesslevel reinkommen und dann können wir gucken.
Also ja, vom Läuferischen habe ich es jetzt nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Kopffrische, ja, vielleicht. Das kann ja auch ein Ausdruck von Erschöpfung sein. Ne? Also da würde ich vielleicht mitgehen. Also ja, und so den letzten Zugriff nicht haben irgendwie. Irgendwie so ein bisschen drucklos spielen.
Mhm.
Genau, was hat er geschrieben? Im Überzahl kaum Druck, dafür im eigenen Strafraum müde verteidigt. Das kann man schon durchaus so sagen. Ob das jetzt wirklich ein Fitness dann vielleicht im allgemeineren Sinne als nur im körperlichen.
Mhm. Ja, naja, gut, wir waren uns ja alle bewusst vor der Saison, dass es eine harte Saison wird, auch wenn das jetzt so eine Plattitüde ist, aber ne, die erste Bundesliga-Saison, die muss man auch erstmal überstehen und wahrscheinlich ist das auch Teil des Lehrgelds, was insgesamt bezahlt werden muss, ne? Dass man irgendwie einen verletzten Misere, sag ich mal, so kompensiert, dass man danach einfach gut weiter spielen kann, alle wieder ins Training kommen. Auch das muss man ja wahrscheinlich auch erstmal in so einer Mannschaftszusammenstellung machen. Also das geht ja auch nicht von alleine.
Ja, und Eileen Pöse hat ja auch ein Teil der Verletzung auch darauf geschoben, dass sozusagen die Umstellung auf die höhere Liga auch eine körperliche Herausforderung war. Ja. Das passt schon irgendwie alles, ne? Also.
Das hatten wir ja auch schon festgestellt quasi.
Mhm.
Ja, aber ja. Wer schon mehr als eine Bundesliga-Saison hinter sich hat, das ja auf jeden Fall Riem Hussein.
Aha.
Habe ich von euch gelernt. Die ja ihr 150. Spiel als Schiedsrichterin in der Bundesliga gemacht hat. was noch keine andere zuvor geschafft hat. Und ich glaube, also wenn man irgendwie eine weibliche Schiedsrichterin kennt, dann, oder eine aktive weibliche Schiedsrichterin, dann ist es, glaube ich, Rim Hussein, die ja immer so ein bisschen als Nachfolgerin von einer gewissen anderen Bibiana Steinhaus genannt wurde. So. War auch ganz süß, wie sie dann geehrt wurde mit dem Blumenstrauß auch noch von Heisi und so. Kurzes Foto zusammen. Das ist schon ganz nett gewesen.
Und ein Trikot.
Und ein Trikot.
Ja, gut, und ein Trikot mit 150, mit 150 und dem Namen Hussein hinten drauf. Fand ich, okay, diese Information cool. Fand ich besonders gut, dass da kein anderer Name drauf geschrieben wurde.
Ja.
Ja, das ist schon aller Ehren wert.
Ja, das stimmt. Genau, aber das wollte ich halt nicht unerwähnt lassen.
Nee. Ja, hast du ja auch schön markiert im Dokument.
Ja, das ist, damit ich es nicht vergesse.
Ja, ja, nee, alles gut, alles gut. Ich
bin ja dumm.
Textilien Leaks hier wieder, links und rechts.
Keine Diskretion.
Nee, stimmt.
Leaks und rechts.
Offenes Buch. Dann ab wann fangen wir an, uns Sorgen zu machen mit dem Blick auf die Tabelle?
Ja.
15 Punkte versus 9 bei Essen, sehe ich hier gerade.
Ja, Essen hat jetzt gegen HSV verloren. Also ein bisschen. Essen hat ja zum Schluss der Rückrunde so ein bisschen Lauf, ist von unten rausgekommen. Jetzt nehmen die sich gegenseitig Punkte weg. Ich glaube nicht, dass HSV, Essen und Jena, nee, man braucht ja nur zwei davon, dass HSV und Essen an uns vorbeikommen.
Okay.
Wir das spielen ja erstmal als nächstes bei Essen, also von daher.
Ah, da kann man also den Abstand wieder herstellen.
Genau, dann spielen wir zu Hause gegen Jena und dann auswärts in Freiburg. Mhm. Also Essen und Jena wäre schon ganz cool, wenn wir da, glaube ich, was mitnehmen. Mhm. Einfach um, ne, also kein Druck und so, aber
kein Druck, aber 8 Punkte bitte aus 2 Spielen.
Mindestens, genau.
Ja, nein, aber wäre schon cool, wenn wir da irgendwie das nicht den Männern gleich machen, sage ich mal, mit dem Tabellenletzten, sondern wenn wir uns da einfach klar durchsetzen könnten oder einfach irgendwie dreckig durchsetzen, meinetwegen irgendwie so ein 1-0 in der 89. jeweils, ist mir völlig wurscht. Und dann sieht es ja auch schon wieder ein kleines bisschen besser aus.
Mhm. Hoffentlich, ja.
Und gegen Freiburg guckt man dann halt, was geht. Also die stehen mit 8 Punkten vor uns. Da sieht es dann schon wieder mit der Erwartungshaltung ganz anders aus, um es mal so zu sagen. Aber wenn wir halt einfach gucken, dass wir vielleicht hier und da irgendwie ein paar Punkte stibitzen können, dann ist es doch erstmal ganz okay.
Ja, eher so auf den über 20-Punkte-Block im Mittelfeld konzentrieren, als auf den unter 15-Punkte-Block
am Tabellenende. Ja, das wäre gut.
Ja, und ich glaube, dass die Heimspiel, also ja, ich glaube, ich erwarte, dass wir auch eher in den Heimspielen grundsätzlich was holen. Und da muss man halt noch ein bisschen was zusammensammeln. Also in Köln haben wir nicht so gut ausgesehen, aber eigentlich hätte da mehr gehen können. Okay, in Bremen, also und die kommen noch zu uns, Bremen auswärts, okay, das war wirklich nicht gut. Bayern zu Hause rechne ich mir nicht so viel aus. Ja, muss man halt schauen. So.
Naja. Also
noch, ich bin noch relativ sorgenarm.
Ja, okay, darauf wollte ich hinaus, genau. Also noch ist nicht die Panik klopft an, aber man sollte schon die nächsten Spiele, vor allem gegen die da darunter, mal ein bisschen Punkte mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Was ja auch so eine, glaube ich, allgemein Platz im Fußball ist, ne?
Punkte mitnehmen immer gut. 1-0 führen auch immer gut.
Genau. Naja.
Wenn man es dann über die Zeit bringt.
Ja.
Ja, schön. Aber ich meine, dann ist ja trotzdem, klingt auf jeden Fall versöhnlicher, als das Ergebnis es vielleicht hergibt. Also was ihr mir jetzt so erzählt habt.
Der Spielverlauf war halt frustrierend. Ich glaube, wenn du mir vorher gesagt hättest, ihr verliert heute gegen Leverkusen, würde ich so sagen, ja, okay, die sind halt auch gut.
Klingt richtig.
Also, aber jetzt so dumm aus der Hand zu geben, ist halt echt ärgerlich. Und die Spielerin und die Trainerin hatten sich ja auch wirklich sehr geärgert darüber.
Ja. Das erwarte ich aber auch.
Ja.
Okay, wenn dann
24 Stunden später.
Genau. Wenn, dann kommen wir mal zum nächsten Unglück. Die immer noch kalte Försterei, wie ihr es festgehalten habt. Wir können ja erstmal über das Schöne reden. Das war die Choreo vor dem Spiel. und dann noch ein bisschen über das Spiel reden. Aber ja, erzählt mal, wer will sie beschreiben? Wer möchte?
Ja, kann ich ja machen.
Ja, mach du doch.
Dann kann Hans-Martin über Fußball reden. genau, die Ultras hatten ja auch schon angekündigt, dass es eine 60-Jahres-Choreo geben wird und man hat ja so ein bisschen damit gerechnet, ohne was zu erwarten sozusagen. und ist auf jeden Fall wieder was ganz Schönes entstanden. Oben am Dach war ein Spruchband, so von dem Intro der Hymne. Eine Legende nahm ihren Lauf und am Zaun unten war dann ein Mythos begann zu leben. Über dieses Zugelement, wo sonst immer die Waldseitenfahne dranhing, wurde die 1906 als Jahreszahl hochgezogen, das Gründungsjahr von SC Union Oberschöneweide. Und dann wurde vom Dach nochmal, ich wollte jetzt sagen, vom Dach wurde Mann geschmissen, aber es klingt falsch.
Das ist eine Choreo ganz schön.
Genau, vom Dach wurde dann nochmal ein Bild runtergelassen von einem Mann und da dürft ihr mir gerne die Berufsgruppe verraten. Weil ich
Schlosser. Nicht,
Schlosser, würde ich Schlosser, gesagt,
gut. Ja. Ja, logisch. Ach Gott, ich sag, mein Hirn ist heute nicht mehr da.
Oder Schmied.
Ja, schneiden wir einfach raus. Der hat auf jeden Fall eine Schürze um mit dem SC Union Oberschöneweide Logo und so und hat dann das...
Und noch einige andere, ne? TSC war noch mit drauf, genau. Also waren, glaube ich, mehrere Vorgängervereine. Also
die Vorgängervereine, genau. Ja. Und hat dann halt das Logo vom ersten FC Union geschmiedet, was sehr schlüssig, sehr cool irgendwie ineinander verarbeitet ist, dass man so sagt, so ja, das sind die Vorgängervereine, 1906 gegründet. Und jetzt entsteht der erste FC Union. Das ist schon echt cool gemacht gewesen wieder und unfassbar schön. Untermalt wurde das Ganze noch mit der ein oder anderen Fackel und Pyros und allem. Also es qualmte, brannte und funkelte.
Schmiedefeuer quasi.
Genau.
Ja, ja, muss ja hinreichend illustriert werden.
Schmiedefeuer, der Bruder von Schmiedewach.
Hast du ein Glück, dass wir das...
Und spielt dann da Feuerbach mit rein?
Ja. Feuerherd. ja, nee, okay. Wie gesagt, insgesamt wieder eine unfassbar coole Choreo, wo man sich wieder nur verneigen kann.
Ja, die war echt sehr schön.
Gemacht, richtig geil umgesetzt, sah wieder richtig, richtig gut aus.
Ich habe gerade parallel nachgeguckt, weil ich wollte gerade gucken, ob Schlosser gemeinhin Schürzen tragen. In der Ausübung des Berufs, habe dabei gelernt, dass offiziell der Beruf des Schlossers schon vor einigen Jahren abgeschafft wurde und man jetzt nur noch gemeinhin Metallbauer sagt oder Metallbauerin.
Tja.
Falls wir, ne, einfach um hier auch unserem Bildungsauftrag nachzukommen.
Aber 1906.
Da gab es die wohl noch, ja.
Und 1966.
Auch da.
Auch. Ja. Wir können ja noch ganz kurz bei
Metallbauer-Jungs.
Bei Dingen außerhalb des Spielfelds bleiben und es gab von beiden Seiten Tapeten, die Bezug nahmen auf diesen völlig überzogenen Polizeieinsatz beim Heimspiel von Hertha gegen Schalke. Ich habe es jetzt nicht mehr im Wortlaut im Kopf, aber ich fand es halt grundsätzlich gut, dass da klar Stellung bezogen wird. Lustigerweise halt jeweils von den Rivalen der beiden Vereine.
Stimmt.
Aber bei solchen Sachen funktioniert das ja eigentlich in den deutschen Fanszenen eigentlich gut, dass da drüber weggeschaut wird.
Genau, bei uns war es Spranger, nimm deine Hunde an die Leine, Bullen raus aus der Kurve.
Na, die liefert.
Bei Dortmund waren es eskalierende Bullen als Strategie von Dortmund bis Berlin ACAB. und danach noch Berlin bleibt hart, gute Besserung allen Verletzten.
Ja, fand ich gut.
Ah ja, und dann auch nochmal Berlin bleibt hart, Bullen aus den Kurven. Ja. Viel schöner fand ich ja. Ach nee, das machen wir später.
Okay.
Off-air.
Off-air?
Nee, schon on-air, aber auch Fotos. Auch Fotos und Social Media und so, wo man Sachen findet, aber das dann später.
Gut.
Okay. Ja, und dann fing das Spiel an, leider.
Ach, ja.
Also ich sag mal so, es gab ja so davor, hat ja auch Christian nochmal bemüht, so ein bisschen die Folklore, will ich es mal nennen, dass Union gegen Dortmund zu Hause eigentlich immer gar nicht so schlecht aussieht. Auswärts ist da immer nicht so viel zu holen, aber zu Hause lief es wohl...
Pflichtsieg,
hatten genau,
wir doch,
richtig.
Hatten wir doch etabliert. Gemacht,
genau. Nee, aber davon war, muss ich sagen, jetzt diesmal nicht so viel zu sehen. Ist das fair?
Nee,
kann man das so umschreiben? Ja, es war, also es war relativ humorlos und ich würde es mal so umschreiben, dass das, ich glaube, eindeutiger haben wir ein Spiel der beiden Tabellenplätze von Union und Dortmund in dieser Saison noch nicht gesehen. Also, weil wir haben ja auch ab und zu so dieses, gegen die Großen läuft's gut, ne? Weil die machen das Spiel auch mal selber. Aber ich glaube, da war mindestens eine Klasse dazwischen auf allen Positionen, was ich so gesehen habe von dem Spiel.
Ja, wahrscheinlich schon.
Was auch kein Unglück ist. Das gehört halt dazu. Ne? Es gibt Mannschaften, die sind besser und Mannschaften, die sind nicht ganz so gut. Und die haben halt.
Solange es davon drei gibt.
Genau. Richtig. Ist alles in Ordnung. Ja, also da war noch nicht mal ein Tor gefallen, wo ich schon dachte, ach je. Das ist halt, das wirkt alles viel, viel im Kopf schneller. Sicherer im Passspiel und auch irgendwie eingeübter, auch wenn das komisch klingt, aber ne, so dass dann man merkt, da die spielen das öfter mal zusammen, was sie da spielen. Habe ich zumindest den Eindruck gehabt.
Ja, oder wie Steffi sagt, Dortmund ist einfach kein Großer mehr.
Ja, wenn aber es gibt ja auch kaum noch Große, gewinnen. Also insofern, ja.
Wenn wir gegen die nicht gewinnen, ist Dortmund einfach
das
nicht mehr
ist
groß.
Richtig, ja. Auf nein, ja, aberkannt.
Ich fand irgendwie das Duell Juranovic gegen Riasson total geil, weil Riasson war ja für mich auch immer so ein kleines Kampfschwein, der ja immer hoch und runter geackert ist bei uns, und Juranovic ist ja irgendwie nichts anderes. Der rennt ja genauso die Linie hoch und runter, und die beiden gegeneinander ist irgendwie auch fantastisch anzugucken, wie die sich da so beide mal reinbeißen. Das hat mir irgendwie ganz schön Spaß bereitet, aber ansonsten war schon zu sehen, dass wir da irgendwie nicht viel holen werden.
Juranovic war auch Riassons direkter Nachfolger, ne? Den haben wir unmittelbar danach als Ersatz geholt,
stimmt,
wenn ich mich recht erinnere.
Stimmt. Ja, stimmt. Und da haben wir ja noch gesagt, ist wieder so ein Wadenbeißer, der irgendwie der so ein Terrier, genau, der wieder hinterher rennt über das ganze Feld und dich tierisch nervt und bis ins Klo verfolgt.
Erstes Spiel in Amsterdam, fantastisch. Riasson war leider ein bisschen schneller, fand ich, aber.
Ja.
Aber Wu Yongjong, dem ist er dann nicht mehr weggerannt oder andersrum. Genau.
Ja.
Ja, das war schon auch hübsch zu sehen. Das Ding ist mit keine Großen mehr, ist ja, dass Dortmund von Teilen der Dortmunder Fanszene und auch von anderen Beobachtern vorgeworfen wird, dass sie nicht so ein schönes Fußball spielen, sondern eher über Defensiv und Kampf kommen. Und ja, und damit da haben wir uns ja auch offensichtlich sehr schwer getan. Das war schon, das wirkte so wahnsinnig abgeklärt, was die gemacht haben. Also ich hatte ja noch nicht mal den, also die haben schon sehr viel gemacht, also glaube ich, also sehr viel Laufarbeit, sehr viel Kampfarbeit und so weiter. Aber das war so, die mussten ja noch nicht mal crazy Sachen machen um uns, sondern es war so, ja, machen wir, wir spielen das hier so runter, wir können das, also so völlig, völlig souverän, also nicht lässig, weil viel Arbeit, aber so sehr unaufgeregt.
Ja.
Und ich glaube, das hat mich so am meisten frustriert, dass man das Gefühl hatte, die müssen sich noch nicht mal besonders viel Mühe geben.
Ja. Man hätte sie lieber mehr genervt, ne? Das war irgendwie so dieses Gefühl von, okay, wenn wir hier schon verlieren, dann wenigstens nervig sein. Und das war aber auch nicht so gegeben.
Aber die hatten halt auch genau die Qualitäten, die wir haben und die andere Mannschaften nerven und sind da dieses Mal auch mit, haben die quasi besser eingebracht. Also
besser genervt.
Ja, also so, die haben sich ja auch, weiß ich nicht, die haben ja dann auch mit langen Bällen gespielt, haben die aber eben auch jeweils gut behauptet. Und weiß ich nicht, wie oft Gerassi Leo Querfeld völlig aus der Position rausgezogen hat. Und da haben wir dann, also war wahrscheinlich auch so angesagt, dass er den verfolgen soll. Und der ist jetzt dann halt sehr weiträumig gegangen. Mhm. Und da waren aber dann das Lückenschließen. Also kann man ja alles grundsätzlich machen, aber dann muss eben der Rest so organisiert sein, dass es wieder hinten dicht ist. Und das hat alles nicht so richtig geklappt. Und die Zweikampfführung, das war, ja, es passiert uns ja nicht oft, dass wir in den Zweikämpfen nicht so richtig einen Stich sehen.
Mhm. Ne?
Und dann hast du Union, glaube ich, schon ordentlich den Zahn gezogen, wenn du das erreichst.
Und vor allem, wie du es gemeint hast, sie haben es auch über lange Strecken erreicht. Ne? Es war jetzt nicht irgendwie, ich kann mich nicht an eine Phase erinnern, wo du sagtest, Mensch, das waren jetzt aber mal 20 Minuten, wo Union mal richtig auf Spielzugriff hatte. Und hätte machen können, war eigentlich nur so hier mal ab und zu mal, ist ja nicht so, dass sie keine Chancen gehabt hätten oder nicht vors Tor gekommen wären, aber die Chancenverwertung, naja gut, mit der hadern wir ja nur auch schon eine Weile.
Ja, es waren halt so, also es am meisten waren so Kopfbälle nach entweder Flanken ja. oder Ecken, aber dann eben auch so verteidigt, dass die jeweiligen Stürmer oder halt verteidigt, also und die jeweiligen Unionsspieler nicht wirklich einen Druck hinterm Ball bekommen haben. Mhm. Das ist zwar zweimal irgendwie knapp neben dem Pfosten gelandet, aber da hatte dann Kobel auch lange Zeit runterzugehen, weil der Ball halt auch nicht mit Druck kam. Ne? Also das war, also waren auch keine wirklich großen Chancen. Und Livan Burcu dann sehr spät nochmal mit einem Schuss aus 20 Metern. Klar, der kann doch irgendwie reingehen, geht er aber nicht. Und also so richtig, da war wenig Zwingendes.
Ja, leider Gottes. Und dazu kam dann halt so, ich will es gar nicht Aussetzer nennen, weil wie gesagt, das passiert halt ab und zu mal, ne, da, wo Querfeld dann gegen Gerassi verteidigt, der Ball quasi sofort wieder an die Füße von Gerassi springt und er durch ist, woraus dann der Elfmeter zum 1-0 geworden ist. Wo du halt so sagst, so ja, an einem besseren Tag hat er den Grätscher den halt einfach weg an der Stelle, ne?
Hm. Und dann im Stadion auf gar keinen Fall Elfmeter auf den Fernsehbildern.
Kann man schon vertreten, glaube ich.
Schon sehr deutlich, ja.
Ja. Ja, aber du zwingst dann halt auch Renno nicht da rauslaufen zu müssen und dann halt die schlechte Entscheidung treffen zu müssen, wenn der Ball vorher einfach weggegrätscht wird. Und der Gerassi war nun mal gegen zwei da. Ne? Ich glaube, das war Kerfeld und weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall sah das auch maximal unglücklich aus.
Ich war ja felsenfest der Überzeugung im Stadion, dass das niemals Elfmeter gewesen sein kann. Weil welcher normale Mensch macht denn im Fallen 20 Zentimeter über der Grasnarbe noch ein Salto? So, ja, habe ich gesagt, das geht doch überhaupt nicht. Also wenn ich irgendwie 20 Zentimeter über der Grasnarbe falle, dann ratsche ich mir das ganze Gesicht auf. Mache aber definitiv
Plumpt man da so eher Salto. So runter, ne?
Ja, ja, so ein Flugzeug im Sturzflug. Mhm. War ich dann doch ein bisschen überrascht von, dass ihm da so ordentlich die Beine weggezogen worden sind.
Mhm.
Aber trotzdem niemals Elfmeter, ganz klar.
Sowieso nicht.
Ja.
Ja. Leider.
Ebenso humorlos wie der BVB sonst gespielt hat, hat Emre Can den halt auch
reingehauen. Ja. Der war auch so trocken, ja, links unten passt schon, ne? Und dann geht's weiter.
Ja, aber dafür ist Emre Can halt auch nicht zur Geburtstagsparty eingeladen gewesen.
Oh, das fand ich so ein bisschen.
Ach, ich fand das super lustig.
Ach, naja.
Also. Es gab dieses Foto von Dortmund, POV, deine Partygäste für den 60. Geburtstag stehen vor der Tür, von Nico Schlotterbeck, Maxi Bayer und Emre Can.
Und drei Torschützen.
Und Union konterte dann so nur für geladene Gäste und kopierte halt Emre Can raus. Und ich finde das, also das ist genauso mein Humor, wie Fußball sein sollte, dass man sich so gegenseitig so richtig verbal einen reindrückt, einfach so rumfrotzelt. Ich finde es super lustig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
So ganz stumpfer Humor irgendwie.
Emre Can wurde ja während des Spiels, also zuerst war es Gerassi, der zum Auspfeifopfer erkoren wurde. Vermutlich wegen des Elfmeters, wo ich dann auch denke, naja.
Elfmeter
ja,
und das Double
war ja
ein Freistoß, was den dann noch verursacht, also nicht verursacht, sondern
ja,
gefoult
ja.
wurde. Aber auch das war ein Foul und da kann er ja nun auch nichts
ja,
für.
So. Aber klar, das ist, also sowas verselbstständigt sich ja gerne mal im Stadion und dann war es halt Emre Can,
genau.
Der mir allerdings auch ordentlich auf den Sack ging, weil
ja.
weil der allein schon diese Einwürfe, das, auch eine Frage des Schiedsrichters dann natürlich, der ist dann halt immer erstmal noch, das machen sehr, sehr viele Spieler, aber es war halt direkt vor mir. So, geht drei Schritte vor, guckt noch ein bisschen, zieht die Hände nach hinten, guckt dann nochmal, geht nochmal vor. Und also so easy 5 bis 10 Meter gut gemacht. Und einmal hat der Schiedsrichter eben wirklich angewiesen auf die Stelle, wo er gehen soll. John nimmt den Ball, geht 5 Schritte vor, guckt nochmal. Also, warte mal, wenn du ihm das schon deutlich sagst, dann musst du da einschreiten. Also so, du verlierst doch als Schiedsrichter eigentlich jede Autorität. Das ist eine Kleinigkeit, man kann da das auch einfach laufen lassen, machen ja auch viele. Und manche sind so wahnsinnig kleinlich, das nervt er dann auch wieder. Aber wenn ich ihm schon konkret sage, Junge, da ist jetzt dein Platz, und der sagt, ja, alles klar und macht's trotzdem, dann oder? Weiß ich nicht.
Aber ja, gibt es dann gelb, wenn das dann nochmal macht? Also ist ja was.
Da kannst du ihn zumindest ermahnen oder.
Ja, und dann macht das wieder.
So, irgendwas. So.
Ja.
Ja, irgendwann kannst du auch gelb geben dafür natürlich. Ansonsten weiß ich gar nicht, was so das große Problem war, außer dass er halt als Kapitän mit dem Schiedsrichter geredet hat. Also.
Ich glaube, hatte so. Er nicht so eine. Noch eine kleine Szene in der zweiten Halbzeit, wo er so ein bisschen. Wo er gelb gesehen hat, Emre Can? War das nicht.
Ja, nu.
Ja, da hat er, also, ja, ja. So ein bisschen hitzköpfig. Der ist ja dann auch rausgenommen worden, um nicht noch rot zu riskieren. Also vermute ich es mal, aber er war schon so ein bisschen angegangen.
Ich finde es halt einfach extrem nervig. Also ich kann es verstehen, dass man sich auch mal an einem Gegenspieler aufhängt und da dann auch mal ein bisschen wütender ist, wenn der am Ball ist oder sonst sowas. Aber mir geht es so tierisch auf den Sack, dass dann immer einzelne Spieler ausgepfiffen werden und der Support einfach komplett brach liegt für den Moment oder nur noch auf der Waldseite gesungen wird und sich irgendwie das halbe Stadion lieber daran damit beschäftigt zu gucken, welcher Spieler ist jetzt am Ball und oh, ich muss jetzt pfeifen, so wie bei Jonathan Tah, wo ich mir denke so, ey, singt doch einfach unser Lied weiter, supportet doch unsere Mannschaft, anstatt hier jedes Mal irgendwie den ganzen Käse zu unterbrechen, weil ihr jetzt irgendwie da jemand auspfeifen müsst, der sich einen Scheiß darum irgendwie schert. Also ich glaube, in Emre Can ist es relativ egal, ob wir ihn auspfeifen oder nicht.
Ja.
Und er im Gegenteil, glaube ich, ist ja noch so wie so ein Max Kruse, der sich dann noch denkt,
jetzt erst recht. Joa,
wartet mal ab, das kriege ich schon noch hin, ihr werdet euch noch richtig freuen.
Mhm.
Und das dann halt so ein bisschen...
Ja, nun ist ja aber auch so, dass wir immer auch nicht zu Unrecht sagen, dass Fußball ja von Emotionen lebt und die so eine Dynamik in so einem Stadion auch auf den Zuschauerrängen existiert, die dann halt ja auch relativ, also da muss man ja auch dann schon sehr gesetzt sein, sag ich mal, dass man das nicht mit, also ne, wenn 100 Leute um einen herum erstmal einen Spieler ausbuhen, dann macht man auch eher mit als nicht.
Hm.
Also ist jetzt keine Entschuldigung, aber ich verstehe schon, wie sowas dann eine gewisse Phase mal überhand nehmen kann.
Ja, zumal man, okay. Also ich habe mir mal gerade eben das nochmal kurz angeguckt mit Emre Can, man muss ja schon sagen, ich habe mich da schon wieder nicht mehr dran erinnert. Ich werde echt
alt. Wollte ich auch gerade sagen.
So, ich werde wirklich, wirklich alt. Er geht ja erst in zwei Gegner rein und dann diese klare Tätigkeit, wo er ja den Spieler von uns einfach komplett wegstößt. Also erst geht er in Illich, dann dreht er sich da durch Kimlen durch und naja, ich finde schon, also er nimmt ja Haberer, also er dreht ihn, er dreht ihn um, das macht er, egal wie krass er anfasst, aber er nimmt ihn an der Hüfte, dreht ihn um und schubst ihn halt weg und ja, da macht Haberer vielleicht auch ein bisschen mehr draus, als es ist am Ende, aber ganz ehrlich, also Can hat ihn da aber auch gerade nicht anzupacken.
Ja, aber es ist auch kein Rot. Also ist keine Rot-Tätigkeit.
Hat er auch nicht bekommen.
Finde ich. Aber dass du danach das Stadion nicht auf deiner Seite hast, finde ich auch durchaus nachvollziehbar. Und ich glaube, wenn es so ein situatives Ding ist, also wenn es eben genau aus einer Aktion, aus dem Spiel kommt, finde ich das mit dem Pfeifen auch nicht so schlimm, anders als wenn es irgendwie so...
So aus Prinzip.
Wir bereiten uns von vornherein darauf vor. So. Also wie du ja sagtest, Robi, mit den Emotionen im Stadion, das ist ja klar, und dann pfeift man halt mal einen Spieler aus und das kann ja auch durchaus mal, also häufig wird ja die Stimmung auch eher feuriger, wenn es mal ein bisschen, wenn man sich so ein bisschen darauf einigt, dass die anderen jetzt noch döver sind, als man ohnehin dachte.
dass die doch stinken.
Genau. Und mich haben dann die Gesänge eher gestört, die auf Spekulationen über den Beruf seiner Mutter beinhalteten, aber die waren ja auch jetzt nicht so irrsinnig lang und gut, BVB, Hironsöhne gab es halt auch.
Auch nicht, ja.
Das nervt halt auch wie die Hölle. Also nervt mich halt immer, wenn mehr gegen den, also vor allem, was haben wir denn mit denen zu tun, mehr gegen den Gegner gesungen wird als für einen selbst.
Ja, Negativ-Support ist generell immer so ein bisschen schwierig.
Ist ja Dortmund da mit schlechtem Beispiel vorangegangen, weil das Erste, was man von denen hörte, war Scheiß Union, wo ich auch so dachte, alles klar. Also,
willkommen auf unserem Geburtstag, ja.
So, wobei, wir haben noch nicht mal gespielt. Vielleicht hatten sie Angst, dass wieder Menschen die Leiter runterkommen, ich weiß es nicht.
Wobei ich das ja auch unfassbar witzig fand, vorm Stadion checkte ich schon mal so in meine Footballogy-App ein.
Und ich sehe das dann immer und krieg dann immer Panik, dass ich zu spät dran bin.
Und mir wurde ja dann gesagt so, vor 10 Jahren hast du Union gegen Dortmund gesehen und ich dachte so, vor 10 Jahren war das Dortmund 2 oder was? Hab dann später nochmal reingeguckt und dachte mir so, warum haben wir vor 10 Jahren gegen Dortmund gespielt? Muss ja ein Freundschaftsspiel gewesen sein. Und dann, als Christian es dann sagte, fiel mir hatte ich die Choreo auch wieder vor Augen zu 50 Jahren Union. ist verrückt, dass 10 Jahre später Union 60 geworden ist. Feiert.
Das hätte keiner gedacht.
Und wir stehen da immer noch. Ja, aber das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, Gehirn noch eingefroren von gestern, schön.
Zu viel Fußball im Kopf.
Ja.
Zu viele Kopfbälle gemacht.
Ja, du wahrscheinlich mehr als ich, ja.
Mhm. Ja. Apropos Kopfbälle. Können wir mal über das 2-0 reden. Zack, jetzt habe ich auch einen hinter mir. Ja, ich weiß. Aber das war, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war so ein Kopfball, wo ich dachte, wie kann der bitte reingehen?
Ja. Schlotterbeck halt, ne?
Ja gut, aber das entschuldigt nicht alles. Also noch zu Maya Rönno davor noch die Ecke oder beziehungsweise den Ball zur Ecke schön abgewehrt hat und dann kommt diese blöde Ecke und ich weiß nicht, wie der also das ist mir einfach physikalisch nicht erklärbar, wie der aus dem Winkel in das kurze Eck gehen kann.
Ja.
Ich weiß, ihr habt jetzt wahrscheinlich auch keine gute Antwort drauf. Aber.
Freddy wurde halt kurz vorher noch relativ deutlich und aktiv von Matcher irgendwie geblockt und war dann aber einfach wirklich einen Schritt zu spät. Also er war in dem Moment frei, finde ich. Hier dieser NX-Schiedsrichter, der immer bei der Bild-Zeitung Videos macht, fand ja, dass noch ein klarer Kontakt war zwischen Matcher und Renault, weswegen er Matcher dann aktiv ins Spiel eingreift und deswegen das Abseits sein müsse. Würde ich jetzt anders bewerten, aber egal, ja, er war so ein bisschen zu spät in der Ecke und kam auch nicht richtig, glaube ich, in den Sprung rein. Also ich glaube, er hätte halt hochgehen müssen und ist mit den Händen dran und dann rutscht ihm trotzdem drüber. Der war trotzdem ziemlich gut, der Kopfball, muss man halt auch sagen. Also,
oh, ja, das wollte ich jetzt gar nicht, also das wollte ich jetzt gar nicht.
Aber ein sich frei bewegender Frederik Renault in der optimalen Position hätte ihn easy gehabt. Also.
Also vielleicht ist doch was dran an dem. Ich weiß, wen du meinst, aber ich habe den Namen auch gerade nicht auf Tash.
Ich hätte ihn auf Tash, aber ich habe keine Lust.
Okay, alles klar. Verschweigen wir ihn.
Genau. Ja, der geht mir unfassbar um die Nerven.
Grüße.
Ja, Grüße gehen raus, ja. Ja, und noch nichtsdestotrotz, unabhängig mal von der Behinderung oder auch nicht von Renault, Nico Schlotterbeck kommt da natürlich auch halbwegs frei zum Kopfball. Ne? Der ist der Einzige aus diesem Pulk von Spielern, die da rumstanden, der wirklich hochgeht und den Ball irgendwie mit dem Kopf annimmt. Ist vielleicht auch nicht die beste Art, eine Ecke zu verteidigen in der Situation.
Das Bild vom Kicker sieht da relativ eindrücklich aus.
Das Bild vom Kicker?
Ja, na, die haben das, also die haben ein Standbild davon als Illustration für ihren Ticker.
Ah, okay.
Und da sieht man sehr schön, wie frei der ist. Ich kann das ja mal in den Chat werfen. Na,
Haberer war irgendwie noch mit Schubsen beschäftigt, der konnte nicht hochspringen.
Ja, Prioritäten.
Schwierig, ja.
Ja, das war dann, und dann war eigentlich auch fast eigentlich durch, ne? Also ich weiß nicht, danach, nicht, dass ich mir davor viel ausgerechnet habe, aber das war dann so das zweite humorlose Tor, wo ich dann dachte, ja okay, ne, da ist nicht mehr viel zu wollen. Man hofft ja immer noch so, vor allem nach den letzten Spielen, dass vielleicht doch noch irgendwie so ein 1-1 reingewirkt wird und dann nehmen wir wieder einen Punkt mit, aber nee, das war diesmal.
Ja, das war so dieses Baumel, wechsel mal hier den Ausgleich ein.
Ja, genau.
Und dann kommt, und ich glaube, das war dann das, was wirklich das Genick gebrochen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Reihenfolge war. Nee, das war schon ziemlich spät. Da hatten wir dann schon gewechselt. Schäfer für Kemlein, Bocu für Ansa.
Berg für Late.
Ja, Bocu hat vielleicht noch mal ein bisschen mehr, also, nee, da war noch mehr im Wechsel, ne? Das waren immer zwei Wechsel. Bocu, Ansa, Nzoki für Juranovic und Schäfer für Kemlein und dann Berg für Diogo Late, also der Klassiker, dass er am Ende auf die Viererkette umstellt und
Geschwindigkeit
den Verteidiger rausnimmt. Ja, aber es verpuffte halt relativ wirkungslos, muss man sagen, so. Und dann.
So ist das, ja. Und dann ist es nicht nur wirkungslos verpufft, sondern dann auch noch das 3-0 gekommen. Aber das war dann wahrscheinlich auch dann auch egal.
Das war aber ein sehr, sehr schönes Tor, muss man auch mal sagen.
Muss man neidlos anerkennen, ja.
Also der Pass war super, der Laufweg war fantastisch und dann der Abschluss. Das war wirklich schon. Und insofern dann eben auch in der Höhe verdient, muss ich sagen. Also Ist halt so.
Ja, ach, ja gut, der Elfmeter, ja, naja, doch, kann man schon sagen. Ich hätte jetzt ein Tor weniger mit dem Elfmeter, okay.
Aber ja, hätte ich auch, aber so ist
nicht. Ein Tor weniger hätte ich auch genommen, aber wie gesagt, das ist dann auch nur noch akademisches Reden,
ja.
Was dann wie verdient gewesen wäre. Ja, insofern haben wir einfach mal schön unsere Grenzen aufgezeigt bekommen als Mannschaft und so in Spielanlagen. Aber das gehört, wie wir es ja schon auch bei den Frauen gesagt haben, das gehört mal dazu. Ne? Dafür sind wir eben nicht die in der Bundesliga, die Anspruch auf die ersten 5 Plätze immer haben.
Tja, und da waren wir ja auch erst. Also.
Noch nicht. Wir kommen noch dahin.
Ja.
Bin ich ganz fest von überzeugt.
Machen wir dann schon.
Habt ihr noch was ihr unbedingt zum Dortmund-Spiel loswerden wollt, was ihr irgendwie noch erwähnungsbedürftig findet?
Dass es kalt war, hatten wir
erwähnt. Dass es kalt war, hatten wir kurz erwähnt.
Okay, aber alles klar.
Haben wir zwei, dreimal erwähnt, ja.
Ja, also Pyjama-Party war echt eine dumme Idee.
Tja nun.
Bloß weil er nicht geheizt ist.
War halt echt ein bisschen früh.
Dafür bin ich ja heute auch dann erkältet.
Ja.
Dass die Pyjamas nicht so warm waren, wie sie gedacht waren.
Das könnte wirklich an deinem zugigen Platz im Festzelt liegen.
Ach, die nächste schöne Überleitung. Ja, genau. Wir haben 60 Jahre Union feiern dürfen, wie wir es im letzten Podcast ja schon angesprochen haben, dass das anstand. Jetzt haben wir es hinter uns. Geburtstagspartys, ich hatte es ja erwähnt, sind nicht so meins. Ich habe mich dann doch überreden lassen, doch vorbeizugucken und fand es sehr, sehr angenehm. Also dafür, dass ich nicht viel erwartet habe. Und was mir da geboten wurde, war eigentlich relativ schick. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also warte mal, Hans-Martin, du hast das nicht vor Ort gesehen, oder?
Ich habe große Teile davon im Livestream gesehen.
Ja, genau. Es wurde dann auch übertragen auf der FTV, sodass man auch, wenn man nicht da war, das zumindest medial begleiten konnte.
Genau, wir machen uns einen schönen Tag zusammen.
Genau, nachdem ich mengenblind, wie ich bin, dich erst überhaupt nicht gesehen habe und dann saße 3 Meter, nicht mal, 1,5 Meter hinter mir.
Das wollte ich jetzt nicht erwähnen, das hast
ja,
du
ja nee, doch, gesagt. Das kann man ruhig erwähnen, ich bin ja da, das ist, glaube ich, relativ bekannt, dass ich in Mengen niemanden erkenne. Das stellst mir 100 Leute vor, ich kann dir kein Gesicht dazu ordnen.
Dann nehme ich es dir auch nicht persönlich.
Nein, das darfst du nicht. Ich habe dich ja dann noch gefunden.
Ja.
Ja.
Ja, aber also wie du sagst, an sich im Großen und Ganzen war es total in Ordnung und angenehm.
Warte mal, es fing ja schon einen Tag vorher an.
Genau, es begann, die Party begann einen Abend vorher als
Nacht davor.
Als Unbekannte, Hochmotivierte und oder wie in der Waldseite irgendwie steht, die haben sich denen auch angenommen, unbekannte und unverbesserliche Fans, die irgendwie in der Nacht.
Die sogenannten Fans.
Nee, da steht halt wirklich unbekannte und unverbesserliche Fans. Also ich finde, da treffen sie dann auch irgendwie einen Nerv. Ne? Also immer diese Fußballrandale, die dann irgendwie halb Köpenick in Schock versetzen und da irgendwie ein Riesenfeuerwerk abgezündet haben. Komplette Altstadt irgendwie in Flammen gelegt. Weiß ich jetzt nicht, warum manche Anwohner dann dachten, der Krieg bricht aus. Aber gut, muss jeder selber wissen, wie Krieg klingt. Hat wohl ein bisschen die Altstadt geleuchtet. Niemand weiß, wer es war. Niemand weiß, wo die Leute herkamen, wo sie hin sind und warum sie das gemacht haben.
Ja. Anlasslos wurde ein bisschen Feuerwerk abgebrannt.
Also es soll
in
ja
Konkurrenz
Union-Fans
zu den Nordlichtern, die ansonsten in der Nacht zu sehen waren.
Stimmt.
Ne?
Ja. Also es gibt ja Union-Fans, die dadurch auch überrascht wurden, die da in der Nähe wohnten
ja.
Oder wohnen, die sich dann überlegt haben, welcher Vollidiot feiert denn um diese Uhrzeit Geburtstag? Und macht so ein großes Feuerwerk, bis sie dann von selbst drauf kamen, welcher
Vollidiot das wohl war.
Welcher Vollidiot ihr Geburtstag hat.
Genau. Ja, genau. Auf jeden Fall auch sehr lustig, was man da so drumherum für Geschichten gehört hat.
Also ich sag mal so, jetzt mal unabhängig von wer es war und warum, meine Mama, die ja nun auch nachweislich in Köpenick wohnt, hat mir eine Nachricht geschrieben, kurz nach 0 Uhr, als das da so losging und meinte, schickt mir ein Foto davon und meinte so, hier Köpenick steht in Flammen, also nicht, also in übertragenen Sinn, sie wusste schon, dass es Feuerwerk ist und wusste auch warum und hielt es aber, und das ist dann vielleicht ein bisschen sogar ein Lob, für professionelles Feuerwerk im Sinne von Union hat das.
War es ja quasi.
Ja, stimmt. Insofern, ja. Nee, aber im Sinne von, das ist offiziell, Union hat das angemeldet und ist mit Erlaubnis hier um Mitternacht wird in Köpenick Feuerwerk gemacht, wo ich dann auch so sagen musste, so, jetzt überleg nochmal, was du gerade gesagt hast. Das wird wahrscheinlich von vom Amt in Köpenick jetzt nicht so erlaubt, dass man um 0 Uhr ein solches Feuerwerk einfach so macht mit Erlaubnis. Ja. Das ist unwahrscheinlich.
Eher Enthusiasten und Amateure.
Richtig, genau.
Man hat ja dann auch gelesen, dass irgendwie Polizei vor Ort war, aber die auch gesagt haben, so, ja, macht halt, aber ja, macht schnell.
Was sollen sie da auch machen? Also sollen sie
waren ja wohl auch nur 10 Minuten oder so.
Ja, also. Ja. Ja, aber es war, also in so, es wurde für professionell gehalten. Das ist schon eigentlich das größte Lob, was man so privaten Enthusiasten für Feuerwerk wohl geben kann. Ne? Das ist... aber ja, es sah zumindest auf den Fotos und auf dem einen Drohnenvideo, was ich gesehen habe, sehr, sehr schön aus. Live habe ich es ja leider aus dem Friedrichshain nicht sehen können. So gut war es dann doch nicht.
Ja.
Oder so hoch. Genau, und dann kam der Festakt an sich, wo quasi, es war so eine halbe Mischung aus dem, was wir sonst als Festakte auf der Mitgliederversammlung sonst machen, ne? Mit Spieler, mit Ehrungen für eine Ehrennadel und einen Ehrenmitglied haben wir gekürt, Jörg Steinberg und Jörg Hinze. Und dann wurde die Legendenelf vorgestellt, nicht gewählt, sondern vorgestellt, weil die Wahl ja vorher schon lief. Ich habe den Modus nicht ganz verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Christian hat nochmal erklärt, es waren die Spieler, also sie haben sich für eine 4-4-2-Formation haben sich geeinigt und dann auf diesen Positionen die Spieler mit den meisten Einsätzen auf diesen Positionen zur Wahl gestellt. War das so? Habe ich das
richtig
verstanden? Genau. Ja, okay.
Sie haben alle Spieler halt einer dieser Gruppen zugeteilt, genau. Und dann diejenigen mit den meisten Einsätzen zur Wahl gestellt und dann wahrscheinlich, wenn 4 Verteidiger dabei waren, doppelt so viele Verteidiger wie Stürmer, wenn nur 2 Stürmer waren.
Genau, okay.
Das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie viele Spieler dann jeweils zur Auswahl standen. Und daraus wurden dann gewählt, die Leute.
Ja, weil ich bin ja immer noch ein bisschen sauer, dass Harun Isa nicht dabei war. Aber da waren es wahrscheinlich
nicht. Das könnte nicht daran liegen, Einsätze. Dass er nicht zur Wahl stand.
Ja, genau, das meine ich. Also, dass er halt nicht zur Wahl stand, das wollte ich. Also,
John Jairo Mosquera womöglich auch nicht.
Ja.
Aber der hat auch nie einen Hattrick gemacht, muss man auch mal sagen.
Das ist, glaube ich, alles, was gefehlt hat. Ja, wenn der da gewesen wäre, dann sofort vorne. Aber ja.
Ja.
Wir müssen es jetzt nicht durchgehen. Ich wollte bloß zu Protokoll geben, dass die vorgestellt wurde, die Legendenelf. Es waren ein paar schöne Momente dabei und für meine Begriffe zumindest ein paar unerwartete Momente, als dann Micha Parensen in der Legendenelf auftauchte und auch tatsächlich vor Ort war, nachdem wir ja leider die Vereinsführung von ihm, sagen wir mal, in unschöner Manier verabschiedet habe. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Klage noch läuft vor dem Arbeitsgericht oder ob das inzwischen beigelegt ist, aber zumindest streitet man sich potenziell auch noch rechtlich, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, so wird lässt du doch dann einfach durchlaufen, oder?
Ja, aber eine gegnerische Partei, die vor Gericht steht, gegen einen selber in der Legendenelf zu wählen,
Und dann noch die Wahl haben ja die Mitglieder getroffen.
Ja, aber man kann ja dann so ein bisschen so, dann kommt der halt nicht in die Auswahl.
The election was rigged.
Ja, ja.
Nein, es gab ja harte Kriterien dafür, in welcher, ob er reinkommt oder nicht. Ja, also es ist schon nicht so einfach. Und dass er reingewählt wurde, wunderte mich kein Stück, ehrlich gesagt.
Nee, das auf jeden Fall nicht, wenn er zur Wahl steht.
Ich fand es cool, dass er da war und ich hatte mich sehr gefreut, wie gelöst und entspannt er wirkte.
Ja.
Also, dass irgendwie freundlich der Umgang miteinander war. Also das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut.
Mhm.
Da war ich das erste Mal neidisch, dass ich doch nicht da war.
Leider hat er sein Rache-Nehmen in Rotterdam nicht so ganz funktioniert, wie er wollte.
Ja, aber das ist auch schwer, das wissen wir ja auch.
Ja. Lieber lebend wieder zurückkommen als Rache nehmen.
Das stimmt. Ja. Aber er scheint zumindest, Christian hatte dann alle, die, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie noch einen zweiten Co-Trainer bei Union machen gerade, hat er auch gefragt, wo sie denn jetzt so alle sind, ne? Und was sie denn jetzt so machen. Micha war auf jeden Fall einer von denen, wo ich zumindest den Eindruck hatte, dass er da jetzt relativ glücklich ist. wo er, was er, also ne, Stichwort, wir wollten ihn ja auch, ich weiß nicht, was er bei uns geworden wäre, wenn er noch da geblieben wäre, aber ich glaube, er ist jetzt nicht verkehrt. Er fühlt sich, glaube ich, ganz gut, wie du es meintest. Also da irgendwie bei in Graz zu leben ist wahrscheinlich auch nicht das Schlimmste von der Welt. Und was ist er da offiziell?
Sportdirektor oder so?
Ja, ich glaube, ist ja Rolle des Sportdirektors. Das ist, glaube ich, auch nicht die unwichtigste Position beim österreichischen Meister ja immerhin. Und das, ich glaube, da kann man schon mit leben.
Ja.
Ja.
Zwischenstand wirkte gelöst. Tusche, ja, stimmt. Tusche stand auch sehr gelöst, das stimmt.
Der auch nicht um den heißen Brei redete, dass es cool ist, mal die anderen wieder zu sehen. Und
Karim nochmal zu sehen,
sich,
genau.
Sich dann schon munter verplapperte und sagte, Karim zu sehen ist ja so cool. Und man hat ja auch schon ein oder andere Bierchen gezischelt, wo man sich dachte, jo, merkt man.
Aber bitte, dass Karim und Tusche da drin sind, war ja auch völlig klar.
Ja. Zumal man, ja, man...
Ronny Nicole, das Gleiche.
Wenn man gerade, ja, das ist ja die Truppe, die ja auch gerne unterwegs ist. Aber wenn man mal kurz rausgegangen ist aus dem Zelt, um ein Getränk zu sich zu nehmen, weil das ja nur draußen machbar war, und dann wieder reingegangen ist, also das war auch so ein bisschen clever. Die haben dann irgendwann, also es gab zwei Eingänge bei dem Zelt, und irgendwann haben sie dann die eine Tür nur noch zum Eingang gemacht und die andere nur noch zum Ausgang. Und das, was dann nur noch Eingang war, war lustigerweise genau der Sammelpunkt für die Spieler der Legenden-Elf.
Die dann so rein ist. Man muss vielleicht für diejenigen, die es nicht gesehen haben oder nicht da waren, die Legenden-Elf wurde nach und nach vorgestellt, also nicht alle auf einmal. Und das war dann halt immer so einen kleinen Einspieler versehen, wo man sich dann so fragen konnte, wer kommt denn jetzt, ne, auf der Position?
Genau.
Und dann war es für diejenigen wie Nadine, die nicht kurz draußen waren, natürlich eine Überraschung, immer pro Position, wer denn da jetzt auftaucht.
Genau, und wenn du aber halt dich irgendwie so ein bisschen bei Union auskennst und so ein bisschen mit älteren Spielern in Anführungsstrichen auskennst, ne, also wir waren dann auch irgendwie einmal kurz auf Klo und kommen wieder rein, dann guckt man so, ach geil, ja, Karim, Tusche, ach cool, Damir ist da, ja, cool, läuft. So, und guckst du halt einmal durch und denkst du so, oh, den kenne ich nicht, aber der ist auch schon deutlich ältere Generation. So, und am Ende waren es irgendwie drei Spieler, die ich nicht live spielen sehen habe, weil ich irgendwie Ronny Nicole früher mal wirklich noch live spielen sehen habe. War dann irgendwie schon ganz nett für mich.
Ja. Nee, ich fand das alles grundsätzlich nett. Also vor allem auch, wie du es gerade gesagt hast, auch Damir Kreilach war für mich, ich will jetzt nicht sagen eine Überraschung, aber der hatte nun auch einen kleinen Anreiseweg. Ne? Das,
Ja, immerhin nur noch aus Kroatien.
Ne? Ja, na gut, ja, stimmt.
Ja,
es wäre ein bisschen weiter, das stimmt. Aber auch aus Kroatien muss man auf einen Dienstagabend erstmal nach Berlin kommen, ne?
Aber Damir war ja auch bei Fossis Verabschiedung da und da kam er aus Amerika. Also ist einfach auch so eine treue Seele und so ein Herzchen.
Ja.
Der kommt dann da auch. Und es war wieder wie immer. So ein bisschen wirkt er immer wie so ein nervöser Musterschüler.
Ja.
wenn er so da steht. Und so, nee, war wieder alles da, alle Gefühle da für Damir. Großartig.
Ja, ich hatte wieder so dieses Bild vor Augen bei seiner Verabschiedung, wo er da mit Tränen in den Augen im Stadion stand, wo das ganze Stadion sich dachte, oh, komm her, wir nehmen dich in den Arm.
Ja, ja.
So, der hat ja diesen unfassbaren Dackelblick mit immer feuchten Augen, wo du denkst,
Ja, sehr schöne Wahl auch.
Ja.
Bei der Vorstellung des vierten Verteidigers gab es einen kleinen Schlenker über eine seltsame Show.
Theatereinlage.
Ja, mit nicht so komplett geschmackssicheren Witzen, muss ich mal sagen.
Deren
Sinn ich auch nicht ganz verstanden habe.
Ja, ganz kurz dazu zur Erklärung. Im Theaterstück selbst, das spielt ja vor einigen Jahren, da gibt es auch so eine Szene, wo sie am Tisch sitzen und so ganz schlechte Bauarbeiterwitze reißen. Halt aufgrund der damaligen Zeit. Und ich denke mal, dass das dann halt einfach nur diese Anlehnung an das Theaterstück sein soll.
Das war im Prinzip die gespielte Umbaupause, ne?
Genau. Und das, also das ist halt nur dieses Denken von damals, sag ich mal.
Okay.
Man muss die Brücke halt irgendwie verstehen, genau.
Ah ja, die ist aber schon noch subtil gebaut. Ja, egal.
Die Veranstaltung war jetzt aber auch nicht hoch anspruchsvoll.
Ja.
Also.
War jetzt nicht das feingeistigste Theaterstück der Welt.
Genau.
Ja. Was aber auch okay ist.
Und dann wurde der zweite aktuelle Spieler auf die Bühne gebeten. Nach Frederik Rönno. Der mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich. Da war ich beim Potti Mattis ausgegangen. Nicht meinetwegen, ich habe den nicht spielen sehen, sondern mehr so von meinem Eindruck von Union-Fans und Mitgliedern. Oder Christopher Trimmel kam auf die Bühne.
Christopher Trimmel. Und musste länger bleiben als alle anderen.
Genau, musste nachsitzen.
Musste nachsitzen.
Beim Alten.
Genau. Weil ja noch ein Staatsakt zu vollziehen war. Zumindest war das die Anspielung dessen, was dann durch die gespielte Umbaupause aufgebaut wurde. Und dann, sagen wir mal, sehr performativ eine Vertragsverlängerung unterzeichnet wurde.
Ja, komm, super.
Ja, ich sag nicht, dass es falsch war. Ich sag nur,
naja, rechnen wir komisch, Lösung richtig.
Genau. Ja, das heißt aber, Trimi bleibt uns noch ein Jahr erhalten.
So. Ja, das ist halt Singlers so eine Mitgliederversammlungsnummer.
Ja, genau. Das meine ich ja mit performativ. Das muss ja nicht immer schlecht sein. Ne? Ich sag nur, dass halt so...
Gibt dem Affen Zucker.
Das war halt genau dafür angedacht.
Man hätte halt auch einfach irgendwie Trimi in die Legendenelf benennen können, wie auch immer, ihn da vorstellen können und dann sagen können, Mensch, Trimi, sag mal,
wie sieht's aus?
Legendenelf, was soll denn jetzt noch kommen? Kannst du eigentlich direkt noch ein Jahr ranhängen und dass er dann einfach nur sagt, ja, haben wir vorhin unterschrieben.
Ja, zum Beispiel.
So, ne, also das wäre so dieses Union-Ding, so völlig stupide und easy nebenbei, einfach so, ja, haben wir ja vorhin unterschrieben.
Das aber vielleicht wäre das so ein bisschen untergegangen. Die Hälfte der Leute hat das vielleicht nicht mitgekriegt, das in so einem Nebensatz zu erwähnen oder so, keine Ahnung.
Ja, dann müssen wir besser zuhören.
Ja, auch wieder wahr.
Und dann hätte man ja auch nochmal einfach so ein Bild einblenden können, Trimi bleibt noch ein Jahr oder so.
Ja. Was ein bisschen schade war, dass sie auf die Bühne nicht noch das Skelett gekarrt haben. So
Nee, das ist doch
Helmut Schulte
nicht mehr verschollen. Ja, und das macht er jetzt nicht mal mehr. Horst Held macht die Vertragsverlängerung bei den Spielern, die länger als 10 Jahre da sind, sondern da macht es der Präsi.
Ja.
Ich persönlich fand das sehr schön und auch gut so gemacht.
Ja, so, du, das ihr, war.
Stänkerfritzen.
Ich fand das auch sehr schön, auch wegen, also zumal das Ergebnis halt das ist, was ich gerne hätte. Aber es war schon sehr so. Ne?
Ja,
wir machen
muss
mal
man manchmal.
Was extra. Ja,
warum nicht? Manchmal auch ein bisschen sentimental mehr. Und populistisch.
Ja, passt schon.
Die Schmecker sind
vor allem zur 60-Jahresfeier, das passt schon.
So nämlich.
Ja, und dann war es relativ danach der Legendenelf. Also wollt ihr noch auf jemanden anders eingehen aus der Legendenelf?
Da gab es dann Trikots.
Da gab es dann Trikots, genau, das wollte ich noch. Und dann war auch relativ, wir hatten ja vorhin gesagt, Dortmund war relativ humorlos, war auch die Veranstaltung relativ humorlos vorbei.
Nee, sie war schmerzhaft.
Ich meine, da muss man, wir müssen ja auch nicht.
Das habe ich nicht mehr gesehen, muss ich kurz sagen, weil ich quasi mit dem, also so mitten im Gespräch mit Karim Benjamina, der Letzte war, der vorgestellt wurde, habe ich dann meinen Arbeitsplatz betreten und den Livestream auf dem Telefon ausgemacht.
Du hast so viel richtig gemacht.
So las ich das dann.
Da gab es dann also eine Performance, sagen wir mal.
Eine Nicht-Performance.
Von zwei Liedern, über die wir mal einfach den Mantel des Schweigens decken, weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal ausrollen wollen, wie wir das so fanden. Dann hat es ja vielleicht rausgehört. Lass uns lieber über die Trikots reden, wenn wir da eine Meinung zu haben.
Ja, die Trikots sind in Waffeloptik lecker.
Lecker. Hast du schon dran genuckelt?
Ja, schmeckt gut. Mm. Nein, tatsächlich, ich finde die Trikots cool. Zum einen ist vorne kein Sponsor drauf. Großes Win. Die sind halt so mit so altem, dicken Schaum vorne noch beflockt, was auch ziemlich geil ist.
Der kann auch so super geil abflocken, ne?
Ja,
wenn du das oft genug wäschst.
Ja, und die Rückennummern sind halt auch so wie meine ersten Trikots damals, als ich noch selbst gespielt habe. Noch so mit so ganz schlechter Schattierungsandeutung und so. Ich lieb's komplett. Hab's mir auch direkt bestellt. Nicht, dass auf einmal alles weg ist. Genau, aber ich finde das Trikot total geil.
Okay. Ich bin ja generell nicht so der Trikotkäufer, weil ich einfach diesen Trikotstoff nicht so mag. Also dieses die kunststoffbehaftete Trikot Polyester, was ich, ich bin kein ne, Textilvergehen, ja. Ich kenne mich nie aus, auf jeden Fall mag ich es nicht, trage das nicht so gerne, ich bin eher so der Baumwoll-Fan, aber die Trikots sahen eigentlich, also so was ich gesehen habe, an den, die, wie sie da so hingen, sahen eigentlich vernünftig aus, so was so das zumindest die stoffliche, das Stoffliche angeht, was man so dann auf der Haut hat. Weiß nicht, du, ob ihr es jetzt schon habt, habt ihr schon mal angehabt?
Ich habe es noch nicht angehabt, okay. Kam erst jetzt an, es hat ein bisschen länger gedauert.
Mein erster Eindruck war, als ich es gesehen habe, ja, ist ein, ist ja immer dieser schmale Grat, wenn man so, der Trikotkritik.
Ja.
Viele Menschen, ich gehöre dazu, mögen ja schlichte Trikots, aber die Grenze zu sieht aus wie ein T-Shirt ist halt nie weit weg und sieht aus wie ein T-Shirt ist dann halt für ein Trikot doof. Und das war für mich, sah es ein bisschen zu sehr, ja, könnte halt auch ein Trainingsshirt sein, wenn jetzt das Logo nicht noch so ein bisschen dieses alte wäre und so. Ich habe es jetzt aber, also großer Pluspunkt ist, dass der wirklich sehr schöne Rotton. Und ich habe es jetzt halt am Wochenende zweimal live sehen können, bei den Frauen und bei den Männern. Und in echt wirkte es halt, also hat es auf mich einen deutlich besseren Eindruck gemacht. Also vorher, ich fand es als T-Shirt, fände ich es auch schön, also das nicht, also genau, das Design ist super. Ja. Ich glaube, es wäre noch ein bisschen cooler, wenn Adidas das alte Adidas-Logo genommen hätte. Also die Blume, das wäre irgendwie, würde so assoziiert, tue ich für mich besser passen, auch wenn ich, so grafisch finde ich das gar nicht verkehrt, wie das ist. Die Rückennummer auch absolut super, habe ich jetzt gerade das erste Mal gesehen. Also die, nicht die Legendennummern, die dann ja noch so mit Spielszenen umrankt sind, sondern dann die ganz regulären, die halt so diese ja, 80er Jahre Rückennummern sind. Ja, schon hübsch. Aber nein, ich werde es mir, glaube ich, nicht kaufen. Also Stand jetzt.
zwei Wochen später.
Ja, genau. Na, ich habe dieses Jahr mir noch gar kein Trikot gekauft und warte eigentlich darauf, dass die regulären mal irgendwann so im Frühjahr runtergesetzt werden. Mal gucken.
Das ist auf jeden Fall auch für mich, also ich meine, das ist jetzt wieder Jammern auf nicht hohem Niveau, aber zumindest auf erwartbarem, an erwartbarem Rumjammern ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich fand es ganz schön teuer dafür, dass es, was es war. Oder ist, besser gesagt. Ich finde es ordentlich eine ordentliche Investition in,
ja,
was auch ein T-Shirt hätte sein können.
Aber das sind halt die regulären, ja, Adidas-Trikotpreise. Ne?
Ja, also, ja. Genau. Ich weiß ja nicht, ob man, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das Vertragswerk da gestaltet ist, ob man das jetzt einfach außerhalb des Ausrüstungsvertrags mit Adidas hätte selber auflegen können als Trikot, also von Union-Seite.
Dann her. Hätten sie nicht damit spielen dürfen, glaube ich.
Ah, das ist wahr, das stimmt.
So, also ja. Ich glaube, da hält Adidas dann die Hand drauf. Und ja, das, gut, das macht Sinn. Kann ich aus deren Sicht auch verstehen.
Ja. Ja. So. Also ich will auch gar nicht meckern. Ich hab ein paar negative Sachen gehört, so in diesem Internet-TM. Aber für mich, das Einzige, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist tatsächlich der Preis.
Ja, gut, der ist. Ja. Ich finde auch die Details ganz hübsch, muss ich sagen. So dick vorne diesen kleinen, was ist das? Ist das Stick? Vorne rechts unten. Das
ist das 60-Jahre-Logo, das von der Fanszene entworfen wurde.
Genau. Ist es Stick oder ist das ist es ein Aufnäher? Sieht Och, man jetzt ist, nicht so genau.
Das liegt im Westflügel, tut mir leid.
Ja. Und das Eisern Union unterm Kragen. Ein Rundkragen. Also ja, das macht ja natürlich auch diesen T-Shirt-Eindruck. Sehr. Einerseits und andererseits ist es aber auch, waren eben auch so 80er-Jahre Sporttrikots, ja. Ja.
Nee, ich mag die Anmutung, also diese Klassiker, ne, Sporttrikot, ja, ja. Die Niki-Anmutung sozusagen, fand ich gar nicht verkehrt. Also die fand,
genau,
ich
Niki. Ja. Die Niki-Anmutung. Sport-Niki-Anmutung. Ja.
Ja, ihr Lieben, ich glaube, wenn nicht noch euch was auf der Seele brennt zum 60-Jahre-Festakt, können wir es dabei belassen, oder?
Jo.
Habt ihr noch etwas, über was ihr reden möchtet?
Nö. Also ja, aber nicht
im Podcast. Off-air, okay, oh Gott.
Ja, aber nicht mit dir.
Machen wir nochmal Produktionsbesprechung. Okay, alles klar. Okay, ja, dann danke dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und die nächsten Spiele kommen. Ich kann mir mal kurz jemand aushelfen. Ich habe gerade die Seite zugemacht.
wo wir die nächsten, boah, Alter.
Ja, ich weiß.
Na, hier danke. Und da und dann. Also erstmal haben wir ja gesagt, Hoffenheim, dass unsere Frauen auswärts bei Essen spielen und dann Warum lachten ihr mich jetzt aus? Ich finde das überhaupt
nein, gar nicht. Total Profi.
Haben wir richtig gesagt.
Du fängst nämlich an zu reden, während alle anderen
suchen. Wenn ihr einfach nur lacht, genau. Ja, wir spielen auswärts in Hoffenheim. Ja. Also wir, die Männer spielen auswärts in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Frankfurt.
So sieht es nämlich aus.
Okay, gut.
Und Frankfurt kriegt ja immer 3 Gegentore. Das ist ja gerade das aktuelle Gesetz.
Na,
ja, solange die nicht mehr als 2
schießen. Schauen wir mal, ob das gegen uns auch noch so bleibt. Aber erstmal müssen wir in Hoffenheim ran, das wird schwer genug.
Ja, das wird eklig. Ja.
Christian hat gesagt, alle sollen hinfahren, also los.
Na, dann haben wir jetzt keine Ausrede mehr.
Ja.
Außer, dass ich keine Karte habe.
Dienstpläne.
Genau. Dienstpläne, genau. Gut, danke ihr Lieben. Und dann hören wir uns.
Danke dir.
Hören wir uns danach, nach den Essen und Hoffenheim spielen.
So machen wir das.
Hervorragend. Tschüss.
Tschüss.